Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und bei mir zu Gast Dana Hoffmann, Moderatorin, Instagirl und seit 5 Jahren Ulmerin. Dana, hallo.
Hallo, herzlich willkommen und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Dana, woher kommst du, wenn du erst seit 5 Jahren Ulmerin bist?
Das frage ich mich manchmal auch. Nein, ich bin gebürtige Hamburgerin, da bin ich auch aufgewachsen, also ein Fischkopf, Nordlicht, wie auch immer man das dann nennen will. Habe dann noch ein paar Jahre in Lüneburg gelebt, was ja immer noch ziemlich weit nordisch ist, und bin dann nach Freiburg gegangen zum Studieren. Mhm. Und jetzt seit 5 Jahren, wie gesagt, bin ich in Ulm.
Und was hast du in Freiburg studiert?
Das ist mir immer ein bisschen unangenehm, das aufzuzählen. Das klingt ein bisschen schräg, also im Hauptfach europäische Ethnologie, das hieß, als ich angefangen habe zu studieren, noch Volkskunde. Klingt ein bisschen hinterwäldlerisch, ist es vielleicht auch. Wir machen da so Brauchtumsforschung, Kulturwissenschaft, so ein Kram. Dann habe ich noch Soziologie studiert, das sollte klar sein. Und besonders stolz, nordgermanische Philologie, vergleichende nordgermanische Philologie mit dem Schwerpunkt Dänisch.
Philologie, da geht es ja um Sprachen. Altphilologen, das sind ja die Leute, die Lateinisch und Griechisch können, und du...
Ich kann jetzt Altnordisch. Nee, also Latein kann ich auch aus der Schule, aber im Nordgermanischen ist es dann Altnordisch. Das ist sowas wie Altisländisch, ist vergleichbar mit Mittelhochdeutsch für die deutsche Sprache.
Das wird etwas kompliziert, aber du hast dann Dänisch gelernt.
Genau, ich habe Dänisch gelernt und dann auch in Kopenhagen studiert.
Und wie hat dir denn so Kopenhagen gefallen? Wie war das so für dich? Ich kenne es nur ein bisschen.
Kopenhagen ist eine Traumstadt. Also hat gerade die richtige Größe, ist ein bisschen kleiner als Hamburg, aber ist einfach eine Großstadt, sehr fröhlich, sehr offen, sehr, ja, offen auch gegenüber neuen Ideen, anderen Menschen, sehr gastfreundlich, bunt. So kann man es, glaube ich, beschreiben.
Ja, ich war ein paar Mal in Dänemark bei so einem EU-Projekt. Frage an dich, wie hast denn du die Dänen erlebt? Wahrscheinlich genauso wie ich, aber jetzt erzähl es mal aus deiner Sicht.
Ach, die Dänen, die sind ja nun ein kleines Völkchen mit ihren paar Millionen, ich glaube 5 Millionen oder was sie da haben. Sie sind sehr offen, sehr gastfreundlich, aber man muss auch was dafür tun. Also man kriegt den Kaffee nicht einfach so eingeschenkt. Es steht, wie auch auf Island übrigens, immer überall gibt es Kaffee zu trinken sofort, wenn man überall hinkommt. Aber man muss sich da auch wirklich einbringen wollen. Ich meine jetzt nicht sprachlich, ich wäre da mit Englisch genauso gut durchgekommen wie mit Dänisch, aber wenn man sich darauf einlässt, wird vieles leichter und viel, viel schöner.
Ja, kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Also mir ging es so ein bisschen ähnlich. Nochmal aber zu dem Studium zurück. Europäische Ethnologie, hast du gesagt.
Ja, klingt ein bisschen schräg. Also wir haben das immer versucht so zu erklären, die Ethnologen, die richtigen Ethnologen, das sind die, die früher nach Afrika gefahren sind, um da Nasen zu vermessen. Mhm. Das hat man früher wirklich gemacht, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Und die europäischen Ethnologen, Schrägstrich Kulturanthropologen, Schrägstrich, was weiß ich, wie die sich in anderen Städten nennen, in Tübingen gibt es die auch, die machen mehr Kulturwissenschaft, Brauchtumsforschung, also bewegen sich wirklich im europäischen Raum. In Freiburg ist ein Schwerpunkt die Fasnet oder Fasnacht, ja, oder wie man es dann richtig ausspricht.
Schwäbisch-alemannische Fasnet.
Genau, so sieht's aus. Da war einer meiner Professoren, ist da eine ganz große Nummer und super Experte. Da habe ich mich ein bisschen rausgehalten, ehrlicherweise. Das ist mir doch etwas fremd geblieben bis zum Schluss. Aber ich glaube, Kulturwissenschaft trifft es dann ganz gut. Ich habe meine Abschlussprüfung gemacht, unter anderem zum Thema FKK, Graffiti, Rauchen und noch, was war denn das? Und Dokumentarfilm. Das waren meine Prüfungsthemen. Das umreißt mein Studium, glaube ich, ganz gut.
Das begreife ich jetzt nicht. Waren das die Prüfungsthemen, oder normalerweise muss man ja auch irgendeine Arbeit schreiben?
Das waren die Themen meiner mündlichen Prüfung, die habe ich also selber gewählt. Meine Magisterarbeit hatte den wunderschönen Titel, wenn ich den noch zusammenkriege, Regionale Identität in ehemaligen Grenzgebieten der DDR am Beispiel Amt Neuhaus. In Klammern Amt Neuhaus, das ist so ein kleiner Streifen am östlichen Ufer der Elbe. ungefähr 2000 Leute, die als Deutschland noch geteilt war und die Elbe war ja Grenzfluss auf vielen Kilometern, dem Osten, also der DDR, zugeschlagen wurden, die aber historisch nach Niedersachsen gehören. Und dann habe ich einfach geguckt, was leben da für Leute und als was fühlen die sich? Fühlen die sich jetzt als Niedersachsen? Fühlen die sich als Amt Neuhauser? Fühlen die sich als Wessis, als Ossis, als was? Und das war sehr schön.
Bezüglich Studium, du hast also nicht diese Bachelor, Master, sondern nur noch klassisch, so bei den Philologen, da gibt es ja nicht Diplom, sondern da ist es MA da.
Genau, ich bin noch ein guter alter Magister, einer der letzten tatsächlich in meinen Fächern.
Ja, und dann hat's dich, was hast du dann mit dem Studienabschluss eigentlich gemacht? Du warst dann Magister Artium oder wie heißt es da? Ja. Für welches Fach dann genau?
Für europäische Ethnologie.
Ah ja, also genau, für das war genau. Das Hauptfach. Ja, da war also, und ja, was macht man dann mit?
Ja, die Frage musste ich mir quasi schon anhören, bevor ich überhaupt angefangen habe zu studieren. Was willst du damit mal machen? Ich habe damals schon immer gesagt, ich weiß nicht, was die anderen werden. Aber ich werde Journalistin. Also ich habe mich da ganz früh festgelegt. Ich glaube mit 16 oder 15 oder was habe ich mein erstes Praktikum gemacht bei der Lokalzeitung in Lüneburg. Und ich wollte immer nur das. Ich wollte nur Journalistin werden und ja.
Das heißt, du hast dein Studium danach ausgesucht, was du später machen wolltest?
Ja, ich weiß nicht, dann wäre es vielleicht klüger gewesen, Politik zu studieren oder so, ich weiß es nicht. Nein, ich habe mein Studium einfach danach ausgesucht, was mich interessiert. Und mich hat immer schon interessiert, die Geschichten anderer Menschen A, zu erfahren und B, sie weiter zu erzählen und weiter zu vermitteln. Und in europäischer Ethnologie habe ich da einfach ganz viel gefunden. Ganz viele Anekdoten, ganz viel auch unnützes Wissen natürlich, aber mein Studium hat mich 5 Jahre lang sehr gut unterhalten.
Das ist ja auch wichtig, dass es Spaß macht.
Eben. Ich hatte keine Lust, da irgendwie 8 Jahre mit Philosophie oder irgendwas an der Uni zu sitzen. Ich wollte auch zügig durchkommen und die 5 Jahre waren super, so wie sie waren, und hätte aber auch nicht länger sein müssen.
Gut, das war jetzt also diese europäische Ethnologie. Du hast dann MA gemacht und ja, Journalistin. Du hast ja jetzt aber kein Journalismusstudium gehabt. Wie bist du jetzt in den Journalismus reingekommen?
Machen, machen, machen. Also wie gesagt, mein erstes Praktikum ist jetzt ungefähr 15 Jahre her. Ich habe während des Studiums und auch vor dem Studium mehrere Praktika gemacht, freie Mitarbeit gemacht, also wirklich ganz klassisch einfach gebuckelt, um auch erstmal rauszufinden, wo will ich eigentlich hin? Ich war ja lange nicht sicher, will ich jetzt zur Zeitung, will ich zum Radio, will ich vielleicht doch zum Fernsehen? Da musste ich erstmal ganz viel ausprobieren, um das dann rauszufinden.
Und wo bist du dann gelandet?
Naja, jetzt bin ich dann erstmal bei der Zeitung gelandet. Aber ich habe bis zum Schluss, glaube ich, jetzt nie rausgefunden, ob es jetzt so wirklich das ist. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich dann jetzt doch nochmal was Neues machen muss, weil ich vielleicht doch noch nicht ganz angekommen bin.
Bei mir in meinem Spickzettel steht, dass du hier bei der Südwestpresse ein Volontariat gemacht hast.
Genau. Das war wann bin ich hergezogen? 2009 oder 2010? 2010 bin ich nach Ulm gekommen. 2009, Entschuldigung, bin ich nach Ulm gekommen, habe hier das Volontariat gemacht, ein sogenanntes Multimedia-Volontariat. Das war mir ganz wichtig, weil man auf der einen Seite den klassischen Zeitungsweg beschreitet, was wirklich ekelhaftes Schwarzbrot manchmal ist, wie man so sagt, aber ganz wichtig ist, finde ich, für eine Ausbildung. Aber auf der anderen Seite bin ich auch super multimedial ausgebildet worden im Bereich Online, Videodrehen, Videoschneiden, Vertonen. Mobile Journalism hieß es damals. Wir waren Mobile Journalists.
Ja, wie sieht denn so ein Mobile Journalist Alltag aus?
Der kann mitunter stressig werden. Also ich mache es bis heute, auch wenn ich das jetzt seit fast 2 Jahren schon nicht mehr mache, diesen Mojo-Job, wie wir ihn genannt haben. Sobald ich eine Feuerwehrsirene höre oder auch schon einen Krankenwagen, mehrere Krankenwägen, dann horche ich schon mal auf. Da muss ich erstmal gucken, okay, was ist los? Schnell bei der Polizei anrufen. Was ist passiert? Wo brennt's? Ab ins Auto springen, Kamera mitnehmen natürlich und lospreschen und einen Film drehen. So sah unser Alltag am Anfang aus, weil wir selber nicht so genau wussten, wie das eigentlich zu gehen hat und was wir da eigentlich machen. Wir sind wirklich zu Unfällen gefahren, zu Bränden gefahren. Mir ist mal auf der Verfolgungsjagd quasi, als ich einem Feuerwehrwagen hinterhergefahren bin, ist mir mal ein Reifen geplatzt bei unserem Dienstwagen. Da bin ich da auf 3 Rädern dem Wagen noch hinterhergekrochen, weil ich unbedingt wissen wollte, wo es jetzt brennt, und dann war es falscher Alarm, hat sich gar nicht gelohnt. Ach. Also der war sehr, sehr actionreich, der Alltag, aber ganz, ganz toll, weil wir wirklich alles zu Geschichten machen konnten. Wir sind mit offenen Augen durch die Stadt gegangen und haben uns unsere Themen gesucht.
Und das Ganze ist dann mehr im Internet gelandet oder ja. In der Zeitung?
Ich war damals angestellt, als es noch getrennt war, in der Online-Abteilung, sage ich mal, von der Südwestpresse. Das war damals noch eine Tochterfirma, auch die Redaktion. Da war ich reine Online-Redakteurin. Selten mal für die Zeitung geschrieben. Inzwischen ist es ja alles miteinander auch verwoben und die einen sind in das andere integriert worden. Inzwischen gibt es diese Trennung so nicht mehr.
Ja, dann würde ich sagen, du hast Musik mitgebracht. Mhm. Was ist denn der erste Titel? Weißt du denn noch auswendig?
Den ersten Titel, das habe ich mir Gott sei Dank so hingepackt, dass ich es mir merken kann. Der erste Titel heißt Hallo. Fand ich sehr passend. Nein, ich finde ihn auch sehr schön. Der kommt von zwei Brüdern aus Biberach, die dieses Jahr ganz groß durchgestartet sind bei Chimperator, beim Label, wo auch Crow gesigned ist. Und dieses Lied Hallo ist einfach ein super schönes Sommerlied, auch wenn der Sommer jetzt sich langsam verabschieden will. Aber der macht nochmal gute Laune, finde ich.
Dana, ich habe dich eingangs auch als Moderatorin angekündigt. Was hat es damit auf sich?
Ja, ich bezeichne mich selber gar nicht so gerne als Moderatorin, aber tatsächlich moderiere ich vor allem im Roxy. Da habe ich angefangen mit dem Poetry Slam vor einigen Jahren, als er dann aus der Podiumbar im Theater ins Roxy gezogen ist. Und inzwischen mache ich dort noch den Science Slam zusammen mit Stefan Kolb, einem inzwischen auch einen guten Freund von mir, und das Kulturcafé, das ja in regelmäßigen Abständen Sonntagnachmittag dort stattfindet und was sich halt sonst noch so ergibt, kleinere Veranstaltungen und so.
Aber auch das hast du gelernt. Es gibt ja Naturtalente, ich denke jetzt, du bist sicher eins, aber man kann das ja verbessern. Du hast eine Ausbildung gemacht.
Ich weiß gar nicht, ob das offiziell Ausbildung heißt. Ich glaube, Zertifikat oder irgendwas. Ja, habe ich gemacht in Stuttgart an der Hochschule der Medien, an der HDM. Da gab es oder gibt es noch diese Ausbildung zusammen mit dem SWR. Läuft das berufsbegleitend. Einmal im Monat hatten wir damals Wochenendseminare zu bestimmten Themen, also von Radiomoderation über Teleprompter-Moderation, Sprechtraining, Bühnenmoderation, was es da halt so alles gibt. Und da habe ich eben diese Ausbildung gemacht. Die hat ein Jahr gedauert. Ich habe die berufsbegleitend neben meinem Volontariat hier bei der Südwestpresse gemacht, die mich da Gott sei Dank auch wirklich sehr unterstützt haben und mich auch mal freigestellt hatten, wenn ich dann am Samstag halt schon ein Seminar hatte. Da bin ich ganz toll unterstützt worden. Und wir hatten dann wirklich Training bei SWR-Profis oder überhaupt bei Medienprofis, also zum Beispiel bei Peter Klöppel von RTL, Ranga Yogeshwar vom WDR. Und das war schon ganz toll. Ich glaube, da habe ich einiges gelernt, was die Technik angeht. Aber ich glaube, so von Grund auf kann man es nicht lernen. Entweder man hat da eine Neigung zu, sage ich mal, ich nenne es jetzt nicht Talent, man muss das auch wollen, oder man hat es eben nicht und dann kann man es noch verbessern.
Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen und wie kommt man dann eigentlich an sowas? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt meine Moderationskenntnisse mal wirklich auf ein höheres Level bringen, was mache ich da? Wie hast du das gemacht?
Also das hat da angefangen bei mir. Ich habe während des Studiums beim SWR in Baden-Baden gearbeitet. Es gibt das Ding TV, den Radiosender, und dazu gibt es eine Magazinsendung, die einmal die Woche läuft. Die heißt das Ding TV, der Radiosender heißt das Ding, ja. Entschuldigung, so rum. Und da habe ich gearbeitet, eigentlich hinter der Kamera, als das heißt bei den Junior Producer, also als freie Mitarbeiterin. Und einmal sind uns dann lustigerweise die Protagonisten ausgefallen. Da ging es um das Thema beste platonische Freunde, also Mädchen und Jungs, die miteinander befreundet sind. Und wir waren auf dem Weg nach Freiburg zum Dreh, dann ruft mich die Protagonistin an, krank, sie kann nicht. Oh Gott, was machen wir jetzt? Dann habe ich meinen besten Freund angerufen, auch in Freiburg damals, von der Uni kannte ich den, und habe gesagt, Matthias, du musst mir helfen. Und so landeten dann wir beide vor der Kamera. Und da habe ich wirklich, da stand ich das allererste Mal vor der Kamera und habe bemerkt, das tut gar nicht weh. Und das scheint in manchen Fällen schon auszureichen, weil die meisten Leute schämen sich oder haben das Gefühl, haben Angst, sie würden was Falsches sagen, komisch aussehen, weiß ich nicht. Und diese Angst habe ich nie gehabt. Und ich glaube, das ist mein herausragendes Talent, was die Moderation angeht, dass ich einfach keine Angst habe und dass es mir wirklich Spaß macht. Und als ich das dann gemerkt hatte, habe ich mich in Stuttgart dann ein Jahr oder zwei Jahre später oder was beworben für diese Moderationsausbildung. Da musste man Videos einschicken, Casting durchlaufen und. Ah, ja. Und war dann eine der Glücklichen im allerersten Jahrgang und habe das dann gemacht.
Noch eine kleine Rückfrage. Während dem Studium hast du diese, wie heißt das, Junior Producer?
Ja, klingt super wichtig.
Wie kommst du während dem Studium da dran?
Naja, man muss ja so ein Studium irgendwie auch finanzieren. Ich habe zwar immer gekellnert, was so den Grundbedarf gedeckt hat, aber das hat mir inhaltlich natürlich nicht gereicht. Und dann habe ich ein Praktikum bei das Ding beim Radio gemacht. Und das hat mir so viel Spaß da gemacht. Das Team war super nett und die Atmosphäre war toll. Und dann bin ich irgendwie da in das Ding TV mit reingerutscht als freier Mitarbeiter.
Heißt also für Leute draußen, die da irgendwo rein wollen, Praktikum. Mhm. Kann man doch so sagen.
Machen. Ja. Mhm. Es geht leider nicht anders. Aber ich würde es auch nie anders machen. Also ich habe so viel gelernt, so viele tolle Leute auch kennengelernt und ich glaube, ich war jetzt so ziemlich in jedem Bereich, irgendwie habe ich mal reingeschnuppert, was ja natürlich noch lange nicht heißt, dass ich das können würde, aber so hat sich das ein bisschen rauskristallisiert, was ich eigentlich machen will und was ich vielleicht ganz gut kann.
Und mit deiner Moderationsausbildung, nenne ich es jetzt mal, was hast du dann damit gemacht?
Ich habe dann angefangen hier in Ulm tatsächlich, das waren meine ersten Moderationen beim Poetry Slam, auf der Bühne zu stehen. Das war damals noch eine Medienkooperation mit der Südwestpresse und dem Roxy. Das heißt, die Südwestpresse hat mich quasi gestellt als Moderator und für mich war das dann Arbeitszeit, was es dann effektiv, glaube ich, nie war. Aber mir hat das dann so großen Spaß gemacht und wenn man das oft genug macht und der Poetry Slam ist ja nun einmal im Monat, dann habe ich einfach irgendwann so viel Übung gehabt, dass ich das dann noch machen konnte. Mit dem Science Slam habe ich angefangen, Gott, nicht mit dem Poetry Slam.
Wie hast du dich auf so einen Science Slam Veranstaltung denn vorbereitet? Ich meine, da muss man ja schon ein bisschen was wissen, da kann man nicht einfach kommen und sagen, naja, jetzt.
Ja, wäre schön, wenn man das könnte. Nein, also beim Science Slam wussten wir ja vorher immer schon natürlich, welche Slammer kommen. Wenn ich Glück hatte, dann standen diese Science Slammer schon mal irgendwo auf der Bühne und hatten dann auch ein Video online, sodass ich mir das angucken konnte. Wenn das nicht so war, und ganz am Anfang war das so, weil der Science Slam ist ja noch relativ jung, dann haben wir auf jeden Fall im Roxy immer eine ziemlich intensive Vorbesprechung gemacht. Also der Science Slam geht um 8 los, um 7 ist Einlass. Wir haben uns allerspätestens um 6 im Roxy getroffen und haben uns dann einfach noch hingehockt, dass wir uns ein bisschen kennenlernen konnten, dass ich wusste, worum geht's, worüber können wir auch nach deinem Vortrag noch reden. So geht das. Das ist für mich natürlich auch inhaltlich immer wieder eine Herausforderung gewesen, weil die meisten Themen, die da beim Science Slam auf die Bühne kommen, davon habe ich ja überhaupt keine Ahnung, dass ich jetzt Wissenschaftsredakteurin auch noch geworden bin. Das ist ein ganz witziger Zufall, das hat aber mit dem Slam überhaupt nichts zu tun.
Aber da musst du jetzt mehr erzählen, Wissenschaftsredakteurin. Meine Wissenschaft ist ein sehr, sehr weiter Begriff. Ich meine, auch europäische Ethnologie ist Wissenschaft.
Im Zweifel ist sogar das eine Wissenschaft.
Ja.
Also ich bin Wissenschaftsredakteurin bei der Südwestpresse und bin da verantwortlich für die Wissenschaftsseite, die einmal in der Woche im Magazin erscheint, was nicht zwingend heißt, dass ich alles selber schreiben muss. Einen großen Teil mache ich tatsächlich selber, aber ich habe auch viele sehr fleißige, freie Mitarbeiter, die Texte zuliefern. Und ich wähle die Texte oder die Themen eigentlich danach aus, was ist am Leben der Menschen ganz nah dran. Also auch zum Beispiel Neurowissenschaften ist immer so ein schönes Beispiel oder Physik oder Chemie. Da denkt sich vielleicht die schwäbische Hausfrau, was habe ich jetzt damit zu tun? Aber das ist gerade der Punkt, dass man es schafft, diese Themen so runterzubrechen, wie wir sagen, also so zusammenzubauen, so zu recherchieren und zu erklären, dass es jeder versteht. Und mein Anspruch ist immer gewesen oder ist es noch, dass jeder, der einen Artikel liest, danach irgendeinen Mehrwert hat für sich. Irgendetwas verstanden hat.
Beispiel?
Na, zum Beispiel neulich, also ein wichtiges Thema der letzten Wochen für mich war das Thema Darmbakterien, weil ich mich gefragt habe, wieso sind auf einmal, ich glaube, 5 Bücher sind alleine dieses Jahr rausgekommen, so populärwissenschaftliche Bücher über Darmbakterien oder Bakterien überhaupt auf der Haut und im Körper. Da habe ich gedacht, das scheint die Leute ja zu interessieren. Dann gucke ich doch mal, was gibt es denn da Neues aus der Forschung und habe eben versucht, das so zu erklären und gleichzeitig auch noch ein Stück weit zu vermitteln, was natürlich auf einer so einer Seite nicht geht, da kann man ja Bücher drüber schreiben, wofür diese Bakterien gut sind und dass sie eben gut sind und dass man keine Angst haben muss davor. Und ich hoffe, dass mir das geglückt ist. Das war ein sehr schönes Thema. Oder es geht auch mal, ich versuche relativ viel so Naturschutzthemen bei mir unterzubringen, weil ich finde, dass die ansonsten wenig Platz haben im Blatt, weil die sich nicht einem Ressort so leicht zuordnen lassen. Die sind ein bisschen politisch, vielleicht auch ein bisschen Wirtschaft, aber in die Wissenschaft passen sie auf jeden Fall immer. Und da versuche ich da einfach dem ein Forum zu bieten.
Radio Free FM, die Plattform, bei uns zu Gast Dana Hoffmann. Dana, was war das jetzt für ein Lied?
Das war die Hamburger Band Le Fly. Das Lied heißt Klassenfahrt. Das hat jetzt gar nicht so eine besondere Bedeutung. Ich finde, das ist einfach nur so ein guter Laune-Song. Und Le Fly, es wäre mir sehr recht, wenn die hier im Süden ein bisschen bekannter wären, damit sie hier vielleicht auch mal bei mir in der Nähe spielen. Das ist einfach eine super nette, lustige, gute Laune-Band.
Komm aus deiner Heimat.
Natürlich.
Aus deiner Heimat. Dana, wir waren gerade beim Roxy, beim Science Slam. Was hast du beim Roxy noch gemacht oder was machst du da noch?
Ja, ich mache neben dem Science Slam, den ich ja jetzt schon lange mache, den Poetry Slam. Das habe ich vorhin einmal verdaddelt, seit wir also ins Roxy gezogen sind. Das sind jetzt knapp 2 Jahre, zusammen mit Co Bilanski. Da bin ich aber mehr so wirklich der lustige Sidekick, glaube ich. Also Co, der hat einfach den super Plan von der Poetry Slam Szene, der kennt alles und jeden. Ja, und ich darf halt mitspielen, so ein bisschen. Aber das macht großen Spaß. Wir haben da, ja, es ist immer ein Fest auf der Bühne und wer vielleicht schon mal beim Poetry Slam war, wird mich dabei ertappt haben, wie ich einen hysterischen Lachanfall bekommen habe und nicht mehr weiter moderieren konnte. Das passiert manchmal. Das mache ich noch und nicht ganz so viel zu lachen, aber mehr fürs Hirn. Hoffentlich gibt es beim Kulturcafé, das ungefähr alle 4 Monate im Roxy stattfindet, also grob 2-mal pro Spielzeit, pro Halbjahr. Da geht es immer um, Kulturthemen in Ulm, manchmal mehr politisch, manchmal mehr unterhaltsam. Wir hatten jetzt das Thema Soziokultur zum Beispiel anlässlich des 25-jährigen Jubiläums vom Roxy. Wir hatten aber auch schon, wir werden jetzt haben das Thema Kulturpolitik, die neuen Gemeinderäte, wer will was, gerade im Bereich Kultur. Wir haben Kulturförderung gemacht, also wir haben ganz verschiedene Themen da.
Das heißt, es sind Leute aus der Politik, es sind Leute, die selber Kultur machen, soweit man auch Kultur machen kann.
Genau, also je nach Thema, jetzt kommen natürlich dann die Politiker, ist klar. Beim Thema Soziokultur war natürlich Laurence Lachnit, die Chefin, die Geschäftsführerin vom Roxy war da. Es waren aber auch andere Leute von anderen soziokulturellen Zentren in Baden-Württemberg da, die so ein bisschen aus ihren Erfahrungen berichtet haben. Und das war ganz spannend zu sehen, dass eigentlich alle Zentren mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben.
Nana, du kommst ja aus einer wirklichen Großstadt, ja? Und du hast in Freiburg studiert, da läuft ja auch sehr viel kulturell. Wie empfindest du denn die Ulmer Kulturszene?
Also dafür, dass Ulm wirklich nicht groß ist, tut mir leid, wenn sich jetzt der ein oder andere Ulmer da auf den Schlips getreten fühlt. In Ulm geht schon einiges, aber es hakt dann halt noch an der einen oder anderen Stelle. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Sperrzeiten an Schwörmontag. Also man kann sich wirklich hier auch an Kleinigkeiten aufhängen. Aber solche Projekte, die sehr wegweisend waren, wie zum Beispiel das erste Jahr der Kulturfahrschule, das Thema Zwischennutzung, solche Sachen werden meiner Meinung nach noch nicht breit genug diskutiert und gefördert. Ansonsten steht Ulm aber wirklich gut da und man muss sich hier nicht beschweren, was ich immer wieder mitkriege von vielen Leuten, die sagen, Ulm und hier geht nichts und nichts zum Weggehen. Also A, doch, man kann hier schon jedes Wochenende gut weggehen, wenn man möchte und B, Stuttgart ist auch nicht so weit. Hier muss sich keiner beschweren.
Ja, es gibt ja den bösen Spruch, das Schöne an Ulm ist die Autobahn von Stuttgart nach München.
Ja, man sagt aber auch von Neu-Ulm, dass der Blick nach Ulm das Schönste ist, was stimmt natürlich.
Aber die Neu-Ulmer haben ja inzwischen auch einiges zu bieten. An Kultur meine
ich
jetzt.
Ja, die machen sich. Und jetzt kriegen sie noch ihr Einkaufszettel. Naja, lassen wir das.
Wie sehen denn deine kulturellen Vorlieben aus?
Naja, notgedrungen in Anführungszeichen, weil ich natürlich mit dem Roxy sehr eng verbandelt wird, bin ich einfach sehr, sehr oft im Roxy. Unabhängig von meinen Moderationen gehe ich gerne auf Konzerte im Roxy und auch im Ulmer Zelt natürlich, wo ich auch ehrenamtlich mitarbeite. Da bin ich nicht ganz jeden Abend, aber ich sag mal so 3 von 5 Abenden pro Woche bin ich da, was auch persönliche Gründe hat natürlich. Das mache ich sehr gerne, wenn es mal eine gute Lesung gibt. Also ich mag gerne so die lustigen Lesungen. Harry Rowohlt, ganz fantastisch. Vorletztes Jahr oder was war der im Roxy? Super, super gut. Sowas mache ich gerne und ansonsten sehe ich zu, dass ich mal überhaupt zu irgendwas komme. Was Kultur angeht. Ich nehme mir dann immer viel vor. Ich gehe nicht so oft ins Kino, wie ich gern würde. Ich gehe auch nicht so oft ins Theater, wie ich gern würde. Ich komme einfach nicht dazu. Aber das wären so grob meine Interessen, glaube ich.
Roxy, Kultur und ein Stichwort steht ja noch aus, Instagirl. Wie bist du eigentlich zu diesem Begriff gekommen? Wer hat dich denn eigentlich Instagirl genannt?
Das frage ich mich auch manchmal. Instagirls sind doch eigentlich, dachte ich so, weiß ich nicht, wie heißt sie, Selena Gomez oder so. Oder keine Ahnung, nein, ich kenne mich da gar nicht so aus.
Nee, ich auch nicht, deswegen frage ich ja.
Das waren mal hier die Jungs, ich glaube von der Mikrowelle, die haben mich so betitelt, die haben mich mal interviewt als Science-Slam-Moderatorin. Und da haben die mich irgendwie so betitelt. Inzwischen bin ich aber tatsächlich Instagirl geworden, wenn man es in Anführungszeichen sieht, weil ich da inzwischen selber recht aktiv bin, weil wir nämlich jetzt im September, am 26. September ist die Vernissage, eine Ausstellung im Roxy auf die Beine stellen mit Instagram-Fotos. Das heißt, jeder kann Fotos bei Instagram einfach auf seinem Profil posten mit dem Hashtag MeinUlm. Und wir suchen dann die 300 schönsten Bilder aus. Jetzt tatsächlich Ende dieser Woche ist auch Schluss, also Einsendeschluss quasi. Und die 300 schönsten Bilder wollen wir dann ausstellen.
Also jetzt muss man natürlich für Leute, die, sagen wir mal, das allgemeine Haltbarkeitsdatum für Jugendliche überschritten haben, so wie ich, muss man jetzt natürlich schon ein bisschen erklären, was ist Instagram und wie geht das da, wenn ich jetzt ein tolles Foto habe oder mehrere, wie kriege ich die da drauf?
Also Instagram ist eine Foto-Community, das ist quasi sowas wie Facebook, nur mit Fotos, kann man sagen. Jeder, der da mitmacht, hat halt sein Profil und kann dort Fotos hochladen. Mehr kann er auch wirklich nicht machen. Also keine Sachen verlinken, keine Texte schreiben, sondern es geht dann nur um Fotos. Und jedes Foto wird aber versehen mit sogenannten Hashtags. Das ist quasi die Raute auf der Tastatur, ist ein Hashtag. Und dahinter kommt dann ein Wort oder auch irgendein Fantasiebegriff, der zu diesem Bild passt. Also zum Beispiel, ich poste ein Foto von einem Pferd und schreibe dahinter Hashtag Pony, Hashtag super süß, Hashtag whatever, Stute. Nee, keine Ahnung. Also so könnte man das machen. Ah, ja. Und wir haben jetzt dazu aufgerufen, dass uns Ulmer, zugezogene Touristen, jeder, der das eben mitbekommt, Fotos posten bei sich im Profil und die neben allen anderen Hashtags, die ihnen selber einfallen, versehen mit dem Hashtag MeinUlm. Weil wir wollen, dass die Leute mit offenen Augen durch Ulm gehen und auch nicht immer nur schimpfen. Ich kriege das so oft mit, dass Leute über Ulm schimpfen, dass das hier alles so ein bisschen zu klein und muffig und die Schwaben und ich komme ja nur auch nicht von hier, aber ich fühle mich wirklich sehr, sehr wohl hier. Ich bin auch dankbar dafür, wie ich hier aufgenommen wurde, so als Nike schmeckte. Und wir wollen dazu anregen, dass die Leute Ulm wahrnehmen und uns Ulm eben so zeigen, wie sie es sehen. Also nicht 30 Mal bitte die Münsterspitze fotografieren, Gott sei Dank haben das noch nicht so viele gemacht, sondern das sehen, was ihnen auffällt. Mal ein kleines, ein schönes Graffiti, mal eine Ente am Donauufer oder wir haben ganz viel Steine in Herzform und Hunde, die spielen und Bänke und alles Mögliche.
Und das heißt, wenn also dieser Hashtag drinsteht, dann könnt ihr sozusagen recherchieren und Genau. Kriegt dann wahrscheinlich ein paar tausend Bilder und da müsst ihr euch dann...
Na, ein paar tausend sind es jetzt noch nicht, aber ja, wie genau,
aber,
wir können...
Aber viele.
Wir suchen nach diesem Hashtag, also nicht nur bei Instagram, sondern auch bei Facebook und bei Twitter. Es gibt auch eine E-Mail-Adresse, die heißt meinulm@roxy.ulm.de. Da kann man uns die Fotos auch hinmailen für diejenigen, die bei keinem Netzwerk angemeldet sind und das jetzt auch nicht extra machen wollen. Das verstehen wir natürlich. Das heißt, wir haben mehrere Kanäle offen, sage ich mal, über die man uns erreichen kann und Fotos schicken kann. Und wir hoffen, dass wir nachher 300 kleine Bilder haben. Die werden auch alle das Format 10x10 cm haben. Also alle quadratisch. Das ist so das gängige Instagram-Format einfach, die quadratische Form. Und wir hoffen, dass sich dann aus diesen 300 Bildern ein Bild von Ulm zusammensetzt, was man so auf keiner Postkarte findet. Sondern, dass wir so ein bisschen um die Ecken gucken und da freue ich mich sehr drauf. Und wir haben bis jetzt schon über 500 Bilder. Wir haben, wie gesagt, bis Ende dieser Woche noch Zeit, Fotos einzureichen und es ist total geil. Das ist einfach super schön, wie viel Feedback wir da bekommen und wie viele Leute da mitmachen und das ist echt super schön.
Ah ja, jetzt weiß ich, wie es funktioniert.
Also super, also kannst du Instagram auch noch mitmachen.
Und wenn man bei Facebook ist oder Twitter, da kann man dann das genauso hochladen,
genau.
Einfach den Hashtag draufsetzen.
Genau, die Hashtag-Suche funktioniert auch bei Facebook und Twitter.
Okay.
Wenn es regnet, muss ich an dich denken, die wir uns begegnen.
Ja, das waren, ich nehme an, das haben alle erkannt, hoffe ich zumindest, Freundeskreis mit ANNA. Eines der schönsten Lieder, glaube ich, die jemals, kann man wahrscheinlich sagen, geschrieben worden sind. Und seit ich neulich beim Max-Herre-Open-Air-Konzert in Ludwigsburg war, höre ich das wieder ständig und es ist einfach so großartig.
Es ist wirklich schön, ja. Wie sieht jetzt deine berufliche Zukunft aus in nächster Zeit? Wie geht's weiter?
Ich bin noch bis Ende Oktober bei der Südwestpresse als Wissenschaftsredakteurin und werde dann einige Zeit Urlaub machen und freue mich jetzt aber auch schon sehr auf den Dezember, nicht weil ich ein großer Weihnachtsfan bin, sondern weil ich dann beim Stadtjugendring anfange und dort bei der Etage mitarbeiten darf, also beim medienpädagogischen Bereich.
Wie wird denn da deine Aufgabe aussehen? Was machst du?
Also ich werde zum Teil einfach ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit für den Stadtjugendring machen. Das ist ein bisschen auf meinem Mist gewachsen, weil ich finde, der Stadtjugendring macht eine tolle Arbeit, die haben tolle Projekte, aber die Welt kriegt davon einfach ganz wenig mit. Also Öffentlichkeitsarbeit nicht nur im Sinne von Pressetexte, sondern auch wirklich gezielt an die Leute rangehen und das zeigen, was sie können. Da arbeiten ganz tolle Leute, die sich sehr engagieren für Kinder und Jugendliche. Das werde ich machen. Und bei der Etage werden wir jetzt eine Jugendredaktion nicht aufbauen, die gibt es schon, aber wir werden die jetzt noch mal ein bisschen intensivieren, vor allem auch mit älteren Jugendlichen, damit die auch wirklich mal ihre Themen platzieren können, damit die Gehör finden. Und mit denen zusammen, mit den Jugendlichen, werden wir einmal die Woche eine Redaktionssitzung haben und werden dann monatlich Beiträge produzieren zu Themen, die die Jugendlichen selber beisteuern und selber auch recherchieren. Ich werde ihnen dabei helfen, sie unterstützen, ihnen das natürlich erstmal beibringen, wie das geht. Und dann ziehen wir los und drehen Videos und schneiden die natürlich auch. Und das wird ein großer Teil meiner Aufgabe sein.
Also das ist jetzt keine Radioredaktion, sondern Videoredaktion.
Sowohl als auch. Also es gibt einmal Etage TV als Fernsehredaktion. Die Beiträge laufen auch dann bei Regio TV tatsächlich wirklich im Fernsehen. Und es gibt die Mikrowelle, also hier die Kinder- und Jugendredaktion bei FreeFM, bei der wir auch mitarbeiten und beteiligt sind organisatorisch. Wir machen aber auch darüber hinaus ganz viel. Also zum Beispiel die Medientage, die es hier in Ulm regelmäßig gibt, wo Schülerinnen und Schüler einen Tag lang oder zwei Tage lang Workshops machen können, auch im Bereich Film und Fernsehen. Gibt es aber auch noch andere Angebote im Bereich Radio, Musik, Schreiben und so weiter. Mit der Südwestpresse wird es Projekte geben. Da wird jetzt ein Blog entstehen, zusammen mit dem Wir lesen-Projekt, damit Kinder auch die Möglichkeit haben zu schreiben über ihre Themen. Da werde ich mich mit Sicherheit noch mit engagieren. Also da gibt es ganz viele Baustellen. Workshops für Schulklassen, in den Ferien gibt es immer mal Workshops. Beim Donaufest gab es eine Jugendredaktion, also eine Kinderredaktion die ganze Woche über und. Also da gibt es ganz furchtbar viel zu tun und da freue ich mich sehr drauf.
Hast du schon mal Projekte mit Kindern und Jugendlichen gemacht und wenn ja, welche?
Ich durfte bei den Medientagen durfte ich jetzt zweimal mit dabei sein, noch als Südwestpresse-Reporterin, zusammen mit meinem Kollegen Christian Wille. Da haben wir einfach eine Gruppe Kinder, also ja Kinder im weitesten Sinne, die waren glaube ich so 10 bis 12, 13 vielleicht gehabt und sind mit denen losgezogen und haben mit denen einen kleinen Beitrag produziert, jetzt mal eine Umfrage oder sowas, was nicht furchtbar schwierig ist, wo man auch vorher nicht recherchieren muss, einfach damit die Kinder mitbekommen, das ist gar nicht so einfach, wie man sich das immer denkt. Also einfach losziehen mit der Kamera und irgendwie das ein bisschen schnippeln und dann läuft das schon, sondern das sind viele Stunden Arbeit, die da drin stecken. Mhm. Und da sind die Kinder dann auch ganz schön beeindruckt. Lustigerweise, wenn man die Kids fragt, also wir machen natürlich auch immer einen Teil Moderation, wenn man die fragt, was für Moderatoren kennt ihr denn so aus dem Fernsehen oder von sonst irgendwo? Ja, den und den von YouTube. Die denken gar nicht mehr an Fernsehen, sondern die denken an irgendwelche YouTube-Leute, die da halt ihren Channel haben und kennen dann vielleicht noch Günther Jauch.
Ja, ja.
Und irgendeinen Fußballkommentator und das war's dann. Und das ist ganz witzig, das zu sehen. Also da kriege ich auch immer ein Feedback zurück und kriege das immer gespiegelt und kriege mit, wo sich die Kinder und die Jugendlichen informieren, wo die sich bewegen, was die angucken. Das ist sehr spannend, das macht mir großen Spaß. Und jetzt beim Donaufest durfte ich auch Etage TV begleiten und da Beiträge mit den Kindern drehen.
Würde mich jetzt ein bisschen interessieren, wie ist so ein Tag da abgelaufen, so bei diesen Jugendlichen am Donaufest?
Einfach mal so. Also beim Donaufest war das so, dass wir vor dem Donaufest, am Wochenende vor dem Donaufest, an einem Tag einen Workshop hatten mit einer Schulklasse und an einem Vormittag mit der Schulklasse und am Nachmittag war das eine offene Gruppe, also gemischt. Die waren nicht in einer Klasse zusammen und wir haben uns in drei Gruppen aufgeteilt. Ich war da nicht alleine, sondern noch mit zwei Kollegen zusammen. Dann haben wir einen Teil Moderation gemacht, also eine Gruppe hat dann Moderationsunterricht bekommen, in Anführungszeichen, das war ich. Der Adrian hat den Teil mit der Technik gemacht, also worauf muss ich achten beim Filmen, was gibt es für Einstellungen, wie kann ich das mit dem Ton richtig hinkriegen und so weiter. Und die Lea hat den Teil gemacht, was machen wir eigentlich inhaltlich, was ist eine Reportage, was ist spannend für die Leute, wie macht man eine Umfrage, solche Sachen. Und so sind dann die Schülerinnen und Schüler sind dann rotiert, sodass jeder mal in jeder Gruppe war. Und dann konnten die sich im Prinzip aussuchen oder wir haben dann natürlich auch gemerkt, wo liegen vielleicht die Stärken von dem einen. Also es war ganz erstaunlich, jetzt bei 25 oder 30 Jugendlichen, da waren wirklich so 3, 4 dabei, die richtig hammergut waren. Die standen das erste Mal in ihrem Leben vor einer Kamera, waren natürlich ein bisschen aufgeregt und so, haben ein bisschen zu schnell geredet. Aber die waren super gut, da kam richtig was rüber. Und da habe ich dann zugesehen, dass die in meiner Gruppe bleiben, dass wir dann einfach in der Woche, als das Donaufest lief, dass ich die dann auch vor die Kamera bekommen habe und habe sie dann da ein bisschen noch gecoacht und begleitet vor Ort.
Und das Ganze lief dann bei RegioTV.
Genau. Und also ich glaube, es liefen nicht alle Beiträge bei RegioTV. Wir haben relativ viele gemacht. Es gab zu jedem Tag einen Beitrag und dann gab es aber noch so einen Rundumschlag, sage ich mal, zum Donaufest. Die sind aber alle im Internet abrufbar, sodass die Kinder dann auch wirklich das sehen können, was sie gemacht haben. Und ich habe manchmal das Gefühl, das bringt denen so viel mehr als ganz vieles, was sie in der Schule machen, wenn sie einfach sehen, sie haben selber was gemacht und wenn sie mitkriegen, wie sie sich verbessert haben, das macht einen Riesenspaß. Die Kinder sind so glücklich danach und auch dankbar.
Ja, das kann ich auch so ein bisschen eigene Erfahrungen auch berichten. Also wenn mein Mathe-Unterricht da erinnern die sich nicht mehr so sehr, aber wenn ich so Projekte gemacht habe, Internetradio, solche Dinge, wo man mal auch unterwegs war, ja, mal in Bonn und sonst wo, ja. Das wissen die heute noch, oder? Vor 30 Jahren Jugendtreff Blaustein oder über 30 Jahren so einen Film gedreht. Das wissen die Kids noch, ja.
Ich habe, glaube ich, vor 3 Jahren habe ich das erste Mal beim Medientag so einen Workshop gemacht und zu einem von den Mädels habe ich jetzt inzwischen über Facebook, die ist jetzt auch kein Kind mehr, die ist jetzt auch 16 oder was, bei Facebook noch Kontakt. Und das ist total schön, einfach zu sehen, wie die sich dann auch entwickeln. Ich meine, du als Lehrer, du hast noch einen ganz anderen Bezug. Ich habe die Kinder nur einen Tag oder vielleicht mal zwei. Aber mir macht das total Spaß und mich dieser Kinderlärm auch, ich finde das irgendwie schön. Auf so eine komische Art schön.
Ja. Was mir als Lehrer mal inzwischen immer auch passiert, dass eine Schülerin oder ein Schüler sagt, ja, ich soll sie von meiner Mutter grüßen, die war auch schon bei Ihnen, denke ich.
So weit ist es bei mir noch nicht.
Aber so weit, da bist du noch ein bisschen, du bist noch sehr jung, also mit 30 haben wir ja gesagt. Dana, welche Frage habe ich dir eigentlich nicht gestellt, beziehungsweise was möchtest du denn noch alles loswerden? Was haben wir noch nicht so vertieft? Was könnte man noch ein bisschen drauf eingehen?
Also eine Frage, die ich jetzt auch nicht weiter thematisieren möchte, die mir aber immer gestellt wird in Ulm und das seit 5 Jahren ständig, ist, ach du kommst aus Hamburg, ach Gott du Arme. Was hat dich denn nach Ulm verschlagen? Wie kommst du denn klar hier? Das muss ja schlimm sein für dich. Darauf will ich jetzt nicht weiter eingehen. Was ich damit nur sagen will, ist, habe ich vorhin auch schon angedeutet, dass die Ulmer sind manchmal so undankbar und so streng mit ihrer Stadt. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Also jetzt so im Kommunalwahlkampf habe ich manchmal gedacht, wir haben in Ulm einfach wirklich nicht viele ganz große Probleme. Nicht so wie in anderen Städten, die eine hohe Arbeitslosigkeit haben, die wirklich ganz andere dramatische Probleme haben und wir ärgern uns hier über Sperrstunde jetzt um 11 oder um 12:30, so what. Da habe ich so gedacht, Ulmer, seid doch einfach zufrieden mit eurer Stadt, nehmt die Stadt so an, wie sie ist. Es ist eine tolle Stadt und wie wir an der Kulturfachschule gesehen haben, man kann ganz viel machen hier. Das waren auch alles junge Ulmer Leute, so um die 30 plus minus ein paar Jahre. Die haben sich hingestellt und haben gesagt, so, uns fehlt hier ein Ort in Ulm, wo wir einfach abends gemütlich rumhängen können, der ein bisschen auch abgeratzt ist irgendwie und wir machen das jetzt einfach selber. Die Jungs in der Panda Bar war genau das Gleiche. Diese Bar war halt die Bar, die sie selber vermisst haben in Ulm. Dann denken sie sich, hey, wir machen selber eine Bar auf. Dass es dann alles nicht so geklappt hat, das ist ja eine lange Geschichte, das Haus ist ja nur auch weg. Und da denke ich manchmal, Ulmer, mach doch einfach selber. Hört auf zu meckern, sondern macht es einfach. Es geht ganz viel. Und deshalb machen wir jetzt auch diese Fotoausstellung, weil ich da Bock drauf habe, weil ich glaube, dass das richtig schöne Bilder werden und dass es einfach toll wird. Mhm. Vernissage am 26. freue ich mich riesig drauf mit Musik und allem. Also das ist, und ich bin auch stolz drauf, dass ich da mitmachen darf.
Naja. Im Oberschwäbischen, da hieß es so, da sagt man immer, ja, die Ulmer, die gehen in den Keller zum Lachen. Mhm. Also ein bisschen ist da schon was dran.
Ja, so schlimm ist nicht.
Aber es sind ja nicht, die Ulmer gibt es ja Gott sei Dank
nicht. Nee, sondern aber auch dieses nicht geschimpft ist genug gelobt. Was ist denn das für ein Blödsinn? Ja. Das ist doch ätzend. Also warum sieht man denn immer das Negative? Ja. Es wird immer das Schlechte wird angesprochen und das Gute wird halt einfach nicht kommentiert. Und dann kann ich davon ausgehen, dass es gut ist, was ich mache. Das ist doch Blödsinn. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass die Ulmer ein bisschen fröhlicher.
Ja, und das höchste Lob ist ja, wenn man sagt, nicht schlecht.
Ja, der Hunger treibt's nei, oder wie war das?
Der Hunger treibt's nei, genau.
Ja, furchtbar.
Wie war es, Esser?
Ja, aber das ist so eine Lebenseinstellung hier. Und das,
negativ, ja.
Also ich meine, wir im Norden sind jetzt auch nicht für unsere super Laune bekannt, was nicht am Wetter liegt übrigens. Regen ist nämlich super und Wind sowieso.
Erhöhte Luftfeuchtigkeit, habe ich mir sagen lassen.
Regen ist dann gut, wenn er von vorne kommt. Nein. Ich habe auch so einen schönen Friesennerz, so einen gelben. Ich bin bestens gewappnet, auch für diesen Sommer. Nein, also Ulmer, seid einfach ein bisschen fröhlicher. Das würde ich mir wünschen. Ansonsten bin ich sehr glücklich hier.
Das freut mich. Dana, schön, dass du da warst. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem weiteren beruflichen und privaten Werdegang. Und
vielen Dank.
Bin gespannt auf die Instagram-Ausstellung.
Ja, herzlich willkommen am 26. September im Roxy.
Das war die Plattform. Zu Gast war Dana Hoffmann und am Mikrofon Rudi Arnold. Tschüss, macht's gut.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.